Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch hier so strahlend zu sehen. Ich weiß nicht, was mehr strahlt, ihr oder die Sonne. Genau, für die, die mich nicht kennen, Christopher, ihr habt meinen Namen schon gehört. Ich bin in dieser Gemeinde groß geworden, das ist meine Heimatgemeinde hier und bin jetzt mit meiner Familie heute Morgen da, mit meiner Frau Konstanze und den drei Kids und genau, freue mich spontan hier sein zu dürfen und zu predigen. Und ich will euch heute durch einen Text aus der Bibel ermutigen, weil ich so denke, ich glaube, in diesen Tagen, in diesen Zeiten brauchen wir, egal ob wir jung oder alt sind, egal in welchen Phasen wir sind, Ermutigung braucht fast jeder. Und deswegen habe ich heute Morgen einen Text gewählt und das Thema dazu ist, Jesus schenkt reale Hoffnung, vertrau ihm. Jesus schenkt reale Hoffnung, vertrau ihm. Meine Frau und ich, wir haben es manchmal ein bisschen lustig, weil wir, ich weiß nicht, es gibt ja so manche Wörter in der deutschen Sprache, die benutzt man, aber man macht sich wenig Gedanken darüber, was bedeutet das denn eigentlich? Und Hoffnung ist eins dieser Wörter, wo wir immer wieder überlegen, na was genau ist denn eigentlich Hoffnung? Und ich dachte, ich sag mal am Anfang, was der Duden so sagt, was eigentlich Hoffnung bedeutet. Und da steht, Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was jemandem die Zukunft bringen wird. Also Vertrauen in die Zukunft, mit einer zuversichtlichen Haltung in die Zukunft gehen und optimistisch nach vorne schauen. Und ich glaube, dass das ist, was Jesus dir heute Morgen schenken will. Zuversicht für deine Zukunft, dass du mit einem positiven Blick in die nächsten Wochen gehst, in den Herbst, den Winter, in deine nächste Arbeitszeit, in manche Arzttermine vielleicht, die vor dir liegen. Ich weiß es nicht, was es bei dir ist, aber ich glaube, dass Jesus dir Hoffnung schenken will, weil er die Grundlage aller Hoffnung ist. Und wir lesen dazu nachher immer wieder Stellen aus Johannes 11. Und das Johannesevangelium, in diesem Evangelium berichtet uns Johannes 7 Zeichen, 7 übernatürliche Zeichen, die Jesus getan hat. Und es beginnt im 2. Kapitel mit der Hochzeit in Kana, wo Jesus Wasser in Wein macht, und zwar in Hülle und Fülle, viele, viele hundert Liter. Das ist das erste Zeichen. Und das letzte Zeichen ist, als Jesus am Ende des Evangeliums von den Toten aufersteht. Das ist das 7. Zeichen. Und heute Morgen geht es um das 6. Zeichen in Johannes 11. Das letzte Zeichen, das Jesus selber an anderen Menschen vollbringt. Und das ist das Höhepunkt dieser Zeichen, die er tut. Es fängt an mit Wasser, das zu Wein wird. Er heilt unterwegs verschiedene Kranke, Blinde, Gelähmte. Und jetzt in Johannes 11, was tut er? Jesus weckt einen Toten auf. Jesus weckt Lazarus von den Toten auf. Und wir wollen jetzt mal die ersten 7 Verse lesen. Wenn du eine Bibel dabei hast oder dein Handy mit der YouVersion Bibel App, dann schlag das auf in Johannes 11, die ersten 7 Verse. Da heißt es, es war aber jemand krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Es war die Maria, die den Herrn mit Myrrhe gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, dein Freund, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage da, wo er war. Danach sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und ich ergänze direkt noch Vers 17. Als Jesus ankam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Hast du in deinem eigenen Leben vielleicht schon mal Jesus mächtig am Werk gesehen? Hast du ein Gebet gebetet, was wirklich ein übernatürliches Eingreifen Gottes gebraucht hat? Und du hast es vielleicht sogar erlebt und vielleicht nur ein paar Wochen später, ein Jahr später, vielleicht auch ein paar Jahre später, findest du dich in der Situation, wo du sagst, Jesus, bist du überhaupt real? Kannst du nicht helfen? Willst du nicht helfen? Ich verstehe nicht, warum erhörst, warum antwortest du nicht? Warum höre ich dich nicht? Warum greifst du nicht ein? Ich kenne das aus meinem oder aus unserem Leben sehr gut. Meine Frau hat bis vor wenigen Jahren sehr, sehr üble Migräne gehabt. Und es hat sich immer schon so angedeutet mit so einem Punkt im Blickfeld, wo sie wusste, okay, In ein paar Stunden geht's los. Das hat uns die Zeit gegeben, dass ich meistens von der Arbeit nach Hause kommen konnte, alle Termine abgesagt habe, bin nach Hause gekommen und dann hat sie sich ins Bett gelegt. Wir haben die Rollläden bis auf den letzten Schlitz runtergelassen, weil jedes Licht war zu viel, jedes Geräusch war zu viel. Keine Medikamente haben was geholfen. Sie war beim Neurologen auch und immer wieder, weil wir wussten, noch sind keine Schmerzen da, aber wir wissen, in 2-3 Stunden sind die da, haben wir gebetet und gesagt, Jesus, bitte halt du das auf. Wir wollen das nicht. Du bist mächtig, du kannst es tun. Und ich würde sagen, aus der Erfahrung, Jesus hat dieses Gebet so gut wie nie erhört. Wenn das angefangen hat, ist es eigentlich fast immer ausgebrochen. Und danach war meine Frau richtig fertig an dem Tag, als es vorbei war und auch an dem Tag danach noch. Und es war für mich jedes Mal richtig anstrengend, das mit anzusehen, wenn sie solche Schmerzen hatte. Und oft habe ich mich gefragt, warum Jesus nichts getan hat scheinbar. Und dann eines Tages hat sie das mal in einem Gottesdienst erzählt, in der Gemeinde, wo wir vorher gedient haben und angestellt waren. Und dann hat einfach am Ende des Gottesdienstes in der Gebetsgemeinschaft ein älterer Mann gesprochen, der war, glaube ich, nur zu Besuch, der kannte nicht mal den Namen meiner Frau. Und sie hatte das halt vorher erzählt und er sagte dann so ganz von seinem Platz aus, ohne Hände auflegen, einfach so, sagte, ah Jesus, du hast das gehört von der Schwester, die von ihrer Migräne erzählt hat, bitte erbarm dich doch und nimm das weg. Was wir nicht wussten zu dem Zeitpunkt ist, dass Jesus dieses Gebet erhört hatte und meine Frau von ihrer Migräne geheilt hat. Das ist uns aber erst aufgefallen, als Wochen vergingen, der erste Monat ohne Migräne, der zweite Monat ohne Migräne, der dritte. Und irgendwann war klar, hey, die Migräne taucht nicht mehr auf. Jesus, wir danken dir das. Und wir haben es dann zurückverfolgt. Es muss in diesem Gottesdienst das Gebet von diesem Mann gewesen sein. Und dann aber nach ein paar Jahren bin ich auf der Arbeit. Meine Frau ruft mich an und sagt, Schatz, ich glaube, ich krieg wieder Migräne. Und da waren mehrere Jahre dazwischen. Ich so, das kann nicht dein Ernst sein. Und ich habe meine Kollegen informiert und bin wie sonst auch nach Hause und dann war die Migräne wieder da, nur sehr punktuell und jetzt ist es meistens wieder gut. Aber ich glaube, die meisten von uns kennen so Situationen, wo wir merken, Jesus tut was, Jesus beantwortet unsere Fragen, Jesus heilt uns vielleicht sogar körperlich und tut ein Wunder. Und dann gibt es wieder Situationen, wo wir sagen, Jesus, wo bist du eigentlich? Was machst du? Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist es eine gesundheitliche Diagnose, die dich sehr herausfordert. Vielleicht ist es eure finanzielle Situation, vielleicht sind es Konflikte, die du hast, wo du schon lange für betest und du fragst dich, warum tut Jesus nichts? Und der erste Punkt ist, aus dieser Geschichte und von den Versen, die ich gerade gelesen habe, als Zuspruch und Erinnerung, Jesus hat dich lieb, selbst wenn du mal warten musst. Jesus hat dich lieb, selbst wenn du mal warten musst. Ich glaube, Martha und Maria und ihre Freunde müssen sich damals so ähnlich gefühlt haben. So, sie erleben, Lazarus ist sterbenskrank, sie schicken jemanden zu Jesus, was meistens eine gute Adresse war, weil sie wussten ja, dass er vorher schon Blinde geheilt hatte, Gelähmte hatte auferstehen lassen. So, ja, warum nicht zu Jesus gehen? Und was macht Jesus? Er sagt, alles klar, ich bleibe noch 2 Tage hier. Und sie müssen warten. Sie müssen warten, obwohl sie sich eigentlich an die richtige Adresse gestellt hätten und ihr Glaube wird ganz schön auf die Probe gestellt und am Ende kommt es anders, als sie dachten. Aber das heißt nicht, dass Jesus sie nicht lieb gehabt hat. Und das heißt auch, wenn es dir so geht, nicht, dass Jesus dich nicht lieb hat oder er es nicht mehr gut mit dir meint. Ich liebe das in Vers 3 und in Vers 5, wo es so deutlich heißt, wo die zu ihm kommen und sagen, Jesus, dein Freund, den du lieb hast, ist krank. Und in Vers 5, wo es heißt, dass Jesus einfach Martha, Maria und Lazarus lieb hatte. Da steht das Wort für freundschaftliche Liebe. Das waren einfach richtig gute Freunde von Jesus. Das waren richtig gute Freunde von Jesus. Und trotzdem bleibt Jesus noch 2 Tage dort, wo er ist und Lazarus stirbt. Kriegen wir das zusammen? Dass es dort heißt, er ist ein guter Freund von ihnen und trotzdem lässt er Lazarus sterben und handelt nicht so, wie sie es sich erhofft hatten. Bei uns geht ja heute alles relativ schnell. Die Nachrichten von der ganzen Welt sehen wir innerhalb vom Stundentakt. Für wie viele Themengebiete gibt es einen Live-Blog auf tagesschau.de, damit ja keine Minute verstreicht, wo irgendjemand, der informiert werden möchte, informiert wird. So, du kannst jetzt auf dem Regenradar gucken, ob im Laufe des Gottesdienstes noch eine Wolke kommt oder nicht. Ja, wenn du irgendwie, du könntest jetzt gerade noch irgendwie was einkaufen oder heute Abend, so, wir können zu jeder Tages- und Nachtzeit shoppen gehen. Und 3 Stunden später hast du eine Versandbenachrichtigung, weil irgendein Roboter hat für dich das Paket schon gepackt und es ist schon unterwegs und du kriegst eine Mail, kommt morgen. Alles geht richtig schnell in unserem Leben. Wenn du irgendwas gepostet hast, schnell kriegst du eine Reaktion oder du schreibst jemand bei WhatsApp Und Hand aufs Herz, hast du jemanden schon mal bei WhatsApp oder irgendeinem Messenger geschrieben und wenn er nicht innerhalb von 5 Stunden geantwortet hast, hast du einfach nur 3 Fragezeichen getippt? Hat das schon mal jemand gemacht? Nicht viele, aber ein paar vielleicht so. Hallo, hast du meine Nachricht bekommen? Und wir können nicht mal 5 Stunden warten manchmal. Und hier sind es sogar 2 Tage bei Lazarus. Und trotzdem hat er sie nicht vergessen, weil er ein höheres Ziel hatte, als das, was sie sich vorgestellt hatten. Sie sind ihm nicht egal. Sie sind ihm nicht egal, aber er lässt sich nicht von ihrer Agenda manipulieren, sondern er hat sein eigenes Ziel vor Augen und er sagt, dass diese Krankheit von Lazarus dazu dient, dass der Sohn Gottes verherrlicht wird. Und dann geht er mit den Jüngern los und sagt, dann sagt er zu ihnen ganz deutlich, in Johannes 11, 14 und 15 ist das dann, dass er sagt, da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Jetzt kommt's. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht da gewesen bin. Damit ihr glaubt. Doch nun lasst uns zu ihm gehen. Was? Habt ihr gehört, was ich gerade gelesen habe? Er sagt, hier, Lazarus ist gestorben, aber um euretwillen bin ich froh, dass ich nicht da gewesen bin. Es klingt so, als würde sich Jesus freuen, dass Lazarus gestorben ist, weil er ein höheres Ziel hat. Und ich glaube, 2 Dinge werden hier deutlich. Das eine ist, Jesus wollte nicht einfach noch eine Heilung vollbringen. Jesus wollte nicht noch jemanden einfach in Anführungszeichen nur heilen, sondern er wollte eine Totenauferweckung tun, damit Leute zum Glauben kommen. Und den 2. Punkt, glaube ich, den wir hier lernen können, ist, körperliches Leiden und Krankheit sind für Jesus nicht das Schlimmste. Er sorgt sich mehr um den Glauben der Leute. Das ist für uns vielleicht manchmal schwer, aber ich glaube, das stimmt, dass körperliches Leiden für Jesus nicht das Schlimmste ist. Er sorgt sich mehr um den Glauben der Leute. Und Jesus wusste, was er tut. Er hat nicht die Kontrolle verloren. Und ich glaube, die Herausforderung für dich und mich ist, in diesen Situationen, wo wir herausgefordert sind, wo wir nicht wissen, warum Jesus scheinbar nicht antwortet, wo die Heilung, auf die wir warten und für die vielleicht die ganze Gemeinde betet, warum die nicht kommt, in diesen Situationen nicht zu vergessen, dass immer noch gilt, Lazarus ist ein Freund, den Jesus lieb hat. Du, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, bist ein Freund, eine Freundin von Jesus. Das ändert nichts daran, selbst wenn du mal warten musst und du Fragen hast, auf die du vielleicht so schnell keine Antwort bekommst. Dann geht die Geschichte weiter. Jesus nähert sich dem Haus, Martha kommt ihm entgegen und Jesus beruhigt sie etwas. Wir lesen die Verse 23 bis 27. Da heißt es, Jesus antwortete ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Sie antwortete ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und das ist, glaube ich, der 2. Punkt, den wir heute Morgen aus diesem Text lernen können. Das ist, Jesus ist deine Hoffnung, egal was kommt. Jesus ist deine Hoffnung, egal was kommt. Jesus sagt zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt, ja, ja, weiß ich, Jesus. Ich habe schon mal davon gehört, dass am Ende der Zeit alle Menschen von den Toten auferstehen werden. Das weiß ich doch, Jesus. Aber darum geht es Jesus nicht. Jesus geht es nicht darum, ob sie grundsätzlich davon überzeugt ist, dass Menschen von den Toten auferstehen können, sondern er fragt persönlich, glaubst du, dass ich, Jesus, die Auferstehung bin? Vertraust du mir? Er sagt, ich bin die Auferstehung. Das ist nicht irgendeine abstrakte Lehre, auch für uns nicht. Das ist nicht irgendwas, was man ab und zu mal liest und was wir hier predigen. Sondern die Frage ist, glaubst du Jesus selbst, der sagt, ich bin das ewige Leben? Und ich glaube, wenn Jesus heute Morgen hier wäre, er würde dir und mir dieselbe Frage stellen, die er damals Martha stellt, dass er fragt, glaubst du das? Glaubst du das, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich will deine Hoffnung sein, glaubst du das? Oder es geht nicht darum, weißt du, dass das steht in Johannes 11, 25. Das hilft dir vielleicht, aber das ist nicht die Frage. Es ist nicht die Frage, glaubst du grundsätzlich, bist du davon überzeugt von der Lehre der Auferstehung? Das ist nicht, was er fragt, sondern er fragt, glaubst du das? Vertraust du mir? Ist dieses Wissen darum, dass Jesus für dich Leben ist und dir ewiges Leben schenkt, eine Freude und eine Sicherheit und eine Zuversicht geworden, die dich trägt in Situationen, die du sonst niemals ertragen könntest? Egal, ob das Ablehnung von Menschen ist, vielleicht ist es, wie ich eben schon sagte, eine Diagnose, die echt nicht schön ist. Vielleicht ist es ein Konflikt, vielleicht ist es irgendwelche anderen Probleme. Ist Jesus, das Wissen um ihn, die Beziehung zu ihm, zu einer Freude und zu einer Zuversicht und einer Sicherheit geworden, dass du sagst, ja, Jesus, ich glaube das dir. Ich glaube, dass du Hoffnung bist, dass du das Leben bist. Und ich finde, niemand hat in der letzten Zeit so sehr gezeigt, was das für einen realen Unterschied im Alltag macht, wenn das deine und meine Hoffnung ist, deine wirkliche, reale Hoffnung, als Philipp Mickenbecker. Ich weiß nicht, ob ihr Philipp Mickenbecker kennt. Philipp Mickenbecker war einer der Real-Life-Guys, ein YouTuber, der bei seinem Kanal, wo er mit seinem Bruder und einigen Freunden immer wieder verrückte Sachen gebaut hat, der hat über 1 Million Abonnenten und der war bekennender Christ. Der hat 3-mal Krebs diagnostiziert bekommen, war lange Zeit nicht gläubig und dann hat er erlebt, dass Jesus ihn geheilt hat und hat leider zum 3. Mal wieder Krebs diagnostiziert bekommen. Und dieses Jahr, im Juni, glaube ich, war es, oder Anfang Juli, ich glaube im Juni, ist er im Alter von 23 Jahren gestorben. Und ich glaube, niemand hat uns so sehr gezeigt in letzter Zeit wie Philipp Mickenbecker, was es bedeutet und wie es aussehen kann, wenn Jesus die Tatsache, dass es heißt, hey, niemand, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt, was das für eine Hoffnung im Alltag sein kann. Dieser junge Mann ist für eine ganze Generation, für viele Tausende und Millionen Menschen zu einem Beispiel der Hoffnung geworden. Das könnt ihr in allen seinen Videos sehen, wo du merkst, der hat Krebs im Endstadium. Die Ärzte haben ihm schon lange gesagt, du, das ist nicht mehr behandelbar. So, der hätte schon längst tot sein müssen nach der Diagnose der Ärzte. Und immer wieder hat er bei NDR, RTL, bei YouTube, wo auch immer, bezeugt, dass er sagt, hey, Jesus ist meine Hoffnung. Und das war nicht eine abstrakte Lehre, das war für ihn real. Er wusste, ich kann das aushalten, weil ich Jesus habe. Und ich lese euch was vor aus einem Video, das er gehabt hat, wo es heißt, das wären meine letzten Worte, weil er eben genau nicht wusste, heilt Jesus ihn noch oder nicht oder wird er bald sterben. Und in diesem Video spricht er von der Hoffnung, die er gehabt hat. Und da sagt er, was ich euch auf jeden Fall auch mitgeben will und ich glaube, dass mir das sogar noch wichtiger ist, ist wirklich meine Hoffnung, weil ich glaube, dass es für jeden viel, viel leichter ist, mit dieser ganzen Situation umzugehen. Wenn ihr das mitbekommt oder selber mal in so einer schweren Situation seid, wenn man weiß, dass es nach diesem Leben weitergeht und dass es hier nicht direkt vorbei ist. Und ich muss auch sagen, dass das wirklich mein größter Trost ist. Dass ich weiß, ich werde meine Freunde wiedersehen, meine Schwester werde ich wieder treffen. Und dass ich mittlerweile so fest davon überzeugt bin und so krasse Dinge erlebt habe, dass ich 100% daran glaube und irgendwie weiß, dass das Leben hier nicht zu Ende ist, sondern dass es danach wirklich weitergeht. Das ist, was diese reale Hoffnung im Leben eines 23-Jährigen bewirkt hat, der Krebs hatte. Jesus war seine Hoffnung, Jesus war seine Freude in den schlimmsten Zeiten. Jesus war seine Hoffnung. Und Jesus fragt, so wie er Martha fragt, glaubst du das? Ist Jesus so eine reale Hoffnung für dich? Und ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, und ich glaube, das trifft leider viel zu oft auf uns zu, ich glaube, dass es uns gut tut, diese Hoffnung im Alltag zu haben, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir Bibel lesen, wenn wir ihm anbeten mit Liedern, mit Stille, wenn wir das ins Gebet gehen und wenn durch diese Zeit, die wir mit ihm haben, morgens, abends, in der Gemeinschaft, alleine, mit wie auch immer, dass in dieser Zeit die Stimme der Hoffnung, die Jesus uns geben will, lauter wird als die ganzen Dinge in dieser Welt, die uns Sorgen und Angst machen können. Und es gibt genügend, sagt Jesus ja ein paar Kapitel später, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wenn wir Beziehungen mit Jesus pflegen, glaube ich, wird diese Stimme der Hoffnung lauter in unserem Leben. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Geschichte ab Vers 32 bis Vers 45. Wir schaffen das, auch wenn das viele Verse sind. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen. Und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren. Da wurde Jesus zornig in seinem Innern und sehr erregt und sagte, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antwortete ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus kamen die Tränen. Da sagten die Juden, seht, wie lieb er ihn gehabt hat. Aber einige von ihnen sagten, er hat doch den Blinden sehend gemacht, konnte er dann nicht dafür sorgen, dass dieser hier nicht sterben musste? Da wurde Jesus wieder zornig und ging zum Grab. Das war aber eine Höhle mit einem Stein davor. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Da antwortete ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt schon 4 Tage. Jesus sprach zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da nahm sie den Stein weg. Jesus aber blickte nach oben und sagte, Vater, ich danke dir, dass du meine Worte gehört hast. Ich wusste ja, dass du mich alle Zeit hörst, aber wegen der Leute hier habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Tote kam heraus, die Füße und Hände mit Binden und umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte zu ihm, nehmt ihm die Binden ab, damit er weggehen kann. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, das, was Jesus tat, glaubten nun an ihn. Ich finde das spannend. Alle hatten so irgendwie ihre Vorstellung, was Jesus tun soll. Also die eine sagt, Jesus, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Die Leute drumherum, die sagten, der hat das doch bei den Blinden gemacht, konnte das hier nicht auch machen. Alle hatten irgendwie so ihre Vorstellung. Und am Ende macht es Jesus so, wie er es immer geplant hatte. Er spricht ein öffentliches Gebet und weckt mit seinen Worten Lazarus von den Toten auf, obwohl der schon 4 Tage tot war und menschlich gesehen war das völlig unmöglich, dass der wieder auferweckt werden konnte. Die Juden dachten damals so, 3 Tage lang ungefähr schwebt die Seele noch über dem Körper und überlegt, ob sie wieder zurückkommt. Und deswegen ist es wichtig, dass er 4 Tage tot war, weil da war für jeden Juden klar, okay, der ist wirklich tot. Der hat nicht nur geschlafen, so wie die Jünger das am Anfang dachten, nee, der ist wirklich tot. Der hat schon gestunken, 4 Tage lang. Und dann weckt Jesus ihn auf und die Leute damals und wir, die wir das heute lesen und glauben, dass das wahr ist, merken, Jesus hat Macht über den Tod. Und wenn das keine gute Nachricht ist, wenn das keine Hoffnung ist, wenn Jesus Macht über den Tod hat, dann hat er Macht über alles andere, was auch uns Angst machen könnte. Und überleg mal, was ist vielleicht in deinem Leben, wenn wir das übertragen, was ist in deinem Leben schon 4 Tage tot? Wo hast du alle Hoffnung verloren? So wie Martha, die sagt, Jesus, wo er sagt, nimm den Stein weg. Sie sagt, nee, lass das, der ist schon tot, Jesus. Muss dich gar nicht mehr bemühen. Was in deinem Leben ist vielleicht schon 4 Tage tot? Wo hast du dich schon dran gewöhnt, dass es stinkt? Es ist vielleicht deine Ehe, wo du sagst, boah, Jesus, ich habe so viel gebetet, wir haben alles gemacht. Ich weiß nicht, da geht nichts mehr, Jesus. Sind es eure Finanzen? Ist es Leute, die dich ärgern auf der Arbeit, in der Schule? Ist es eine Krankheit? Keine Ahnung was. Und ich will dich ermutigen durch diesen Text, nicht weil ich das sage, sondern weil das hier steht und weil Jesus derselbe ist gestern und heute, zu sagen, vertrau ihm nochmal. Ich weiß, das ist schwer. Aber wag es nochmal. Geh wieder ins Gebet, geh zu ihm und sag, Jesus, es fällt mir schwer, aber ich will glauben, dass du die Hoffnung bist, dass du wirken kannst. Das heißt nicht, dass Jesus das macht, wie du es sagst. Das lesen wir auch in der Geschichte ganz am Anfang. Ihr erinnert euch, er tut nicht das, was sie von ihm wollten, was sie dachten, wie er handeln müsste. Aber ich glaube, Jesus will uns neuen Mut zusprechen, weil er alle Macht hat. Auch bei Philipp Mickenbecker hat Jesus nicht das getan, was Tausende von Leuten gebetet haben. Für uns war immer so klar, hey, wenn Jesus den jetzt heilt, ne, Millionen von Menschen kennen seine Videos, wenn Jesus den heilt, oh, Erweckung in Deutschland, alle Jugendlichen würden zum Glauben kommen. Hat Jesus nicht gemacht. Weil er scheinbar ein anderes Ziel hatte, weil er was weiß, was wir nicht wissen. Und es fordert uns heraus, ihm zu vertrauen und zu sagen, Jesus, du bist die Auferstehung und das Leben, du bist die Hoffnung, du tust, was du tust, ich glaube dir und vertraue dir. Ich weiß, dass das Mut kostet. Wir haben bei uns zu Hause am Bad ein Gedicht, an der Badezimmertür ein Gedicht hängen, eine Lyrik, keine Ahnung, wie man das nennt. Und das erinnert mich immer wieder daran, dass ich in Hoffnung leben will und mit Hoffnung leben kann, weil Jesus in meinem Leben ist. Und ich will das gerne euch vorlesen, mit euch teilen und dann noch kurz darüber nachdenken, was das jetzt praktisch bedeuten kann. Und dieser Text geht wie folgt von unserer Badezimmertür. Jeder Morgen, der mich grüßt, ist voller Hoffnung. Nicht, weil ich erfolgreich bin in dem, was ich mache oder weil mich die Menschen um mich herum schätzen oder weil die Situationen des Lebens leicht sind, sondern weil Gott existiert und er mein Vater ist. Einen Morgen irgendwie anders zu betrachten, bedeutet einer Lüge zu glauben. Mit Hoffnung zu leben, heißt in Wahrheit zu leben. Mit Hoffnung zu leben, heißt in Wahrheit zu leben, weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt und weil er Macht hat zu wirken. Wie kann das praktisch aussehen, mit Hoffnung zu leben? Du kannst vielleicht auch diesen Text an deine Badezimmertür hängen oder an deinen Kühlschrank oder wo es dir präsent ist. Komm nachher auf mich zu, mach ein Foto von dem Text auf meinem iPad oder ich kann es dir schicken oder so. Vielleicht hilft dir das, dich daran zu erinnern, dass Jesus dir reale Hoffnung in deinem Leben schenken will. Oder schreib doch mal auf eine Seite von einem Zettel oder von einer Tabelle von mir aus, wo du überall auf Gebetserhörung wartest und wo du scheinbar schon alle Hoffnung aufgegeben hast. Und dann schreib doch daneben, was du glaubst, ausgehend von dem Text und von dem, was du bisher in deinem Leben schon gelernt hast, über was Jesus eigentlich kann, was die Stimme der Hoffnung dazu sagt. Und das Dritte ist, was kann das praktisch bedeuten? Ich will dich herausfordern. Erinnere dich an deine Identität in Christus. Fang doch mal diese Woche jedes deiner Gebete an, indem du sagst, Jesus, dein Freund, den du liebst, ist krank, erbarm dich. Oder Jesus, dein Freund, den du liebst, fährt jetzt zur Arbeit, bitte lass es einen guten Tag werden. Weil nur, dass du auf eine Gebetserhörung warst, das heißt nicht, dass diese Wahrheit, dass ihr sagt, Jesus, dein Freund, den du liebst, deine Freundin, du bist eine Freundin von Jesus, ein Freund von Jesus. Nur weil du wartest, weil Dinge nicht so laufen, wie du es dachtest, heißt nicht, dass das gecancelt wäre. Und ich glaube, es hilft uns daran zu erinnern, unserer Identität bewusst zu werden im Gebet, wenn wir zu Gott kommen mit unseren Bitten, dass wir uns kurz daran erinnern, okay, ich komme als Freund von Jesus. Ich darf nach Römer 8 sagen, aber lieber Vater, hier bin ich. Das ist mein Anliegen. Ich muss nicht Jesus mit meinem Gebet überzeugen, ihm irgendwas entlocken, was er mir nicht geben will. Leute, das ist nicht Wahrheit. Sondern Jesus ist gut und wir müssen uns daran erinnern, dass wir seine Freunde sein dürfen. Ich fasse nochmal zusammen. Ich habe gesagt, Jesus hat dich lieb, auch wenn du mal warten musst. Das Zweite ist, Jesus ist deine Hoffnung, egal was kommt. Und als Drittes habe ich gesagt, Jesus hat alle Macht, auch wenn es schon stinkt. Ich wünsche dir, dass diese Hoffnung, die Jesus hat, immer realer und greifbarer wird in den Situationen deines Lebens, weil das die Wahrheit ist. Selbst dann, wenn wir nicht alle Fragen beantwortet bekommen. Und dafür bete ich noch. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für unsere Deutschlehrer, die uns Lesen beigebracht haben, dass wir das lesen können und glauben können, dass du wirklich das, was damals passiert ist, getan hast. Und Herr, das verändert so viel, dass du uns Hoffnung geben willst und kannst. Und du kennst das Leben in dieser Welt, in dieser Erde. Du weißt, dass wir Fragen haben. Du weißt, dass wir nicht alles verstehen. Aber wir wollen trotzdem in Hoffnung leben. Wir wollen immer wieder neu zu dir kommen, uns nicht von dir abwenden, sondern auf dich vertrauen. Egal, was unsere Sorgen sind, egal, was die Dinge sind, wo wir Hoffnung brauchen, Jesus. Und ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist diese Hoffnung real machst, in unseren Gefühlen, in unserem Denken und in dem, was wir tun in unserem Leben, Jesus. Danke für deine Liebe. Amen.